Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Kreativität.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute interessiert mich der Zusammenhang zwischen Kreativität und Achtsamkeit. Und die Frage, wie kann beides in Veranstaltungen gefördert und genährt werden? Viele Zusammenkünfte von Menschen, ob Meeting oder große Konferenz, verschreiben sich ja dem Ziel, Neues in die Welt zu bringen. Manchmal gelingt es, manchmal wird jedoch nur Altbekanntes einmal mehr durchgekaut. Wie gestalten wir Events als Räume, in denen sich Kreativität entfalten kann? Achtsamkeit spielt dabei eine zentrale Rolle, sagt Dr. Frank Berzbach. Er ist Autor und Dozent für Literaturpädagogik und Philosophie an der Technischen Hochschule in Köln. Seine Biografie beschreibt einige höchst kreative Kurven. Er hat sich schon als Bildungsforscher, Wissenschaftsjournalist, Fahrradkurier und Buchhändler betätigt. Als Vorlieben nennt er Fahrräder und Tee, Schallplatten und Bücher. Er begeistert sich für schöne Alltagsgegenstände und für Schönheit überhaupt. Das Buch, das mich auf ihn aufmerksam gemacht hat, trägt den Titel »Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen«. Und es ist so inhaltsvoll geschrieben und liebevoll gestaltet, dass ich es immer wieder in die Hand nehmen muss. Herzlich willkommen, Frank.
Hallo, danke für die Einladung.
Oft wirst du ja auch angekündigt mit »Frank Berzbach liebt Tätowierungen und Klöster«. Da schwingt immer so etwas wie ein Schauder mit, so als würdest du Gott und Satan gleichzeitig huldigen. Lass uns mal mit dieser kreativen Spannung beginnen. Wie passt beides aus deiner Sicht und um Himmels Willen zusammen?
Naja, die Frage ist, warum man das heute so unglaublich getrennt definiert, weil es gibt ja Trauertätowierungen, es gibt Partnertätowierungen, es gibt Pilgertätowierungen, die in Jerusalem angefertigt werden. Diese Widersprüche werden immer ganz stark betont, sagen aber vielleicht ja was nur über eine quasi Eindimensionalität von vielen Leben. Ich sehe den Widerspruch nicht. Also Rock'n'Roll, dafür steht Tätowierung ja auch, und diese Kultur hat immer auch mit Glauben zu tun gehabt. Johnny Cash, Bob Dylan, viele andere, Patti Smith, Nick Cave, da ist das omnipräsent, das sind alles Bibelleser. Für mich ist das gar kein Widerspruch, aber man erwartet bei einem Buch über Achtsamkeit natürlich so einen 70-jährigen japanischen Opi, dem so Haare aus den Ohren wachsen und der ganz weise wirkt. Und dann komme leider nur ich daher bei so Lesungen. Und das ist für manche ein erster Irritationsmoment.
Ja, wenn ich dich und deine Biografie richtig verstanden habe, dann geht es sowohl um buddhistische und um christliche Klöster. Du warst ja vor nicht allzu langer Zeit in meiner Heimat, im Sauerland, im Benediktinerkloster in Meschede, was ich auch gut kenne. Auch die Benediktiner, und finde auch ihre Regel Ora et Labora, beten und arbeiten, sehr inspirierend und für mein Leben sinnstiftend. Also bist du in beiden Klostertraditionen zu Hause?
Ja, es gibt ja eine Brücke über die Jesuiten. Also es gibt über den Pater Hugo La Salle einen Jesuit, der quasi die Zen-Meditation ins Christliche einführte. Und das ist der Schule, der ich anhänge. Ich beschäftige mich mit beiden religiösen Zusammenhängen aber sehr viel. Ich sage das mal ein bisschen ironisch, dass ich buddhistisch-römisch quasi bin. Und die benediktinische Regel umfasst ja nicht nur zwei Sachen, beten und arbeiten, sondern da gehört ja noch das immer unterschlagene Lesen hinzu. Das heißt, bete, arbeite und lese. Ja, das ergibt dann ein Dreieck, was man ausbalancieren muss zwischen quasi Studium, Meditation und körperlicher Betätigung.
Offensichtlich haben deine Aufenthalte in den Klöstern ja dieses Thema der Achtsamkeit bei dir genährt. Der Begriff wird ja derzeit inflationär gebraucht und entsprechend auch verwässert. Du siehst Achtsamkeit als Zutat, damit Lebensgestaltung, Lebenskunst gelingt. Wie ist für dich dieser Zusammenhang? Du hast ja ein ganzes Buch darüber geschrieben. Insofern entschuldige ich mich für die Überforderung, das in einem kurzen Statement abzufordern. Aber wir haben ja Zeit, dass du es ausgeruht erklärst.
Genau, also ich war mal in Hamburg auf einer Lesung, glaube ich, und da fragte mich so eine Fernseh-Tussi, ich sollte mein Buch in einem Satz zusammenfassen. Und ich habe ihr geantwortet in die Kamera, dann hätte ich es nicht geschrieben. Und das wollte die gar nicht hören, die war ganz schön beleidigt. Schon 2013, als dieses erste Buch über Achtsamkeit erschien, fiel mir vor allem diese Verwässerung auf und dieser Wellness-Charakter, den das so bekommt. Die Buddhisten sind ja auch gar nicht mit dieser Übersetzung Achtsamkeit so froh. Die sagen ja eher Gewahrsein oder Präsenz. Also die Achtsamkeit ist eingespannt in Anstrengung, also als ein Teil, und die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können. Das ist ein religiöser Zusammenhang, der sich auch meiner Meinung nach nicht daraus rauslösen lässt. Also ich bin kein Freund von so, dass man Achtsamkeit jetzt mit allem koppelt, so achtsames Morden, achtsame Management, achtsames...
Wobei man sagen muss, dass achtsames Morden jetzt keine geübte Praxis ist, sondern der Titel eines erfolgreichen Buches.
Genau, das ist so ein Kriminalroman. Aber der Trendbegriff im allgemeinen Diskurs, das finde ich eher furchtbar. Unter Achtsamkeit versteht man in einem etwas tieferen Sinne die Fähigkeit, den Geist auf etwas Gegenwärtiges auszurichten, das, was man wahrnimmt, nicht zu bewerten und während dieses Prozesses seine eigenen Denk- und Gefühlsmuster erkunden zu können. Es ist klar, dass das ungeheuer schwierig ist und dass das nur mit viel Übung und in Nuancen und manchmal geht, aber es ist natürlich trainierbar. Im Ostasiatischen geht man ja davon aus, dass aus der Fähigkeit, den Geist auf einem Punkt halten zu können, eine Art Energie hervorgeht und die wird mit Kreativität und Kunst in Zusammenhang gebracht.
Das ist ja auch der Zusammenhang, um den es mir in unserem Gespräch geht. Ich habe in der Serie bereits ein Podcastgespräch über Achtsamkeit geführt und es ist klar geworden, auch für Veranstaltungen, dass diese Energie, das gemeinsame Lernen, das gemeinsame etwas Neues kreieren und auch die zwischenmenschliche Begegnung gar nicht gelingen kann, wenn Menschen gar nicht da sind, wie man so schön sagt, gar nicht präsent sind, nicht anwesend sind mit ihrem Denken und Fühlen. Das heißt, Achtsamkeit ist eine dieser Zutaten, damit sich Kreativität entfalten kann. Du hast in deinem Buch den Psychologen Daniel Goleman zitiert, der von einer Universalsprache der Kreativität spricht, die aus Freude, Verantwortung und Vertrauen besteht. Was sagst du als Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also ein gut gestimmter Geist ist für die Kreativität sehr, sehr förderlich. Und wir haben oft Mythen im Hinblick auf die Kreativität, dass wir da sowas Chaosmäßiges, Düsteres, psychisch Deformiertes sehen bei bestimmten Künstlern oder Rockstars. Diese Leute sagen oft selber, in dem Moment, wo die Depression und was auch immer da ist, passiert gar nichts. Erst wenn man halbwegs gut gestimmt ist, kann man wieder produktiv werden. Ich meine, Goldman ist einer der großen Psychologen, die ja auch über Konzentration viel geforscht haben. Und es gibt die Meditation, also den Rückzug, die Besinnung, das Innehalten, die Stille. Und daraus hervor können wir erst treten in eine echte Kommunikation, die tiefer geht. Das haben viele oder das haben manche vergessen. Ich plädiere auf jeden Fall eher für das Innehalten, damit man überhaupt mal wieder etwas zu sagen hat. Es gibt sehr viel Gespräch, es gibt sehr viel Rauschen.
Da sind wir bei den Veranstaltungen, wo sehr viel Rauschen ist, wo sehr viel Input suggeriert, dass auch sehr viel passiert. Wie kann das, was dir da wichtig ist, was du als Erkenntnis gewonnen hast über Achtsamkeit, über Aufmerksamkeit, auch über dieses Innehalten, wie kann das produktiv gemacht werden, ganz praktisch? Das ist ja auch deine Orientierung, diese alltagspraktischen Hinweise, die du in deinem Buch gibst.
Da bin ich gar nicht sicher, ob ich über Nützlichkeit in dem Sinne nachdenken will, weil diese religiösen Zusammenhänge des ruhigen, klaren Geistes sind keine Dinge, die der Nützlichkeit oder irgendeiner Optimierung dienen. Die ursprüngliche Achtsamkeitsübung oder dieser Weg hat mit Optimierung überhaupt gar nichts zu tun, sondern mit tieferer Erkenntnis oder mit Erfahrung in religiöse Zusammenhänge, ja, mit einer Sensibilität für Schöpfung, für Schönheit. Dass das Folgen hat auch fürs Handeln, das glaube ich schon, weil wer achtsam mit dieser Welt und sich umgeht, nimmt mehr wahr. Und wer mehr wahrnimmt, der wird auch vorsichtiger in Bezug auf die Folgen seiner Handlungen oder bewusster. Ja, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Formbewusstsein. Nur die bewussten Dinge, die wir wahrnehmen, können wir prägen und verfolgen. Also über Veranstaltungen, man fragt mich das manchmal auf Bühnen, in Podiumsdiskussionen. Ich sollte jetzt Achtsamkeitsübungen mit Leuten machen, kurz in so einer Halle. Das lehne ich alles ab, weil ich halte das alles für Quatsch. Also mich interessieren diese Coaches, die mit Headsets auf Bühnen rumlaufen, nicht. Die Leute sollen sich zurückziehen und mal einen Gang rausnehmen und mal ruhig werden oder mal Stille aushalten oder mal gute Sachen lesen. Das hat Folgen.
Das ist aber etwas, was ich als Moderator durchaus auf der Bühne mache. Also nicht als der Guru, der da vortanzt, sondern ich bitte schon am Anfang der Veranstaltung manchmal die Menschen, die Augen zu schließen und innezuhalten, weil sie in Gedanken noch bei der Anreise sind, weil sie noch bei den E-Mails sind, die noch nicht geschrieben sind. Das heißt also, Präsenz, das war ja auch ein Begriff, der von dir genannt wurde, zu nähren. Würdest du das auch ablehnen?
Nein, ich habe die Seminare zu dem Thema an der Hochschule oft damit begonnen, dass wir 2 Minuten meditieren. 2 Minuten anfangs, am Anfang der Sitzung und am Ende der Sitzung, nur also Präsenzübungen, Geistesruhe-Meditation in Mini-Format. Ich meine, jede Karate-Stunde beginnt so und jede Yoga-Stunde beginnt so. Es ist auch sinnvoll, dass man die Kommunikation vielleicht so rahmt. Früher hat man das Essen gerahmt durch das Tischgebet. Das ist eine Bewusstmachung, dass ich jetzt esse. Es ist nicht einfach ein unkoordiniertes Losessen. Und natürlich können wir auch in die Kommunikation solche Rituale einführen. Dass wir, wie du das jetzt erzählst, erstmal 2 Minuten ankommen und durchatmen.
Es gibt ja auch Firmen mittlerweile, die Meetings so starten, weil sie festgestellt haben, dass man sich sehr oft getroffen hat, dass da sehr viel geredet worden ist. Aber weil die Menschen gar nicht richtig da waren, man aneinander vorbeigeredet hat und die Konzentration gefehlt hat, und damit auch die Ergebnisse, hat man das verändert. Was würdest du sagen, was sind denn die wichtigsten inneren Hürden, damit sich Kreativität entfalten kann? Was sind hinderliche Glaubenssätze?
Also es gibt sehr viele Konzentrationskiller quasi, die kann jeder eigentlich für sich individuell einmal auflisten. Da fallen jedem sofort 3 ein, wo er weiß, das sind die Schwächen. Der Geist an sich ist unruhig. Es sind nicht primär die Medien, obwohl das die Leute sehr stark denken, es wären jetzt plötzlich die sozialen Netzwerke, das Smartphone und so. Es ist gut, das Smartphone rauszulegen in einen anderen Raum, wenn man konzentriert arbeiten will. Aber die Unruhezustände, die wir haben, hat Buddha ja 500 vor Christus beschrieben. Und ich glaube, dass Buddha kein Smartphone hatte.
Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Er sprach ja vom Monkey Mind, also von einem Geist, der wie ein Affe von Ästchen zu Ästchen sich hangelt. Und das haben die Menschen schon damals in der Meditation bemerkt, dass, wenn es außen sehr still wird, der Geist plötzlich sehr laut wird.
Genau, das heißt, wir haben es hier eher mit so einer allgemeinen Psychologie zu tun und weniger mit rein soziologischen Zeitgeistphänomenen. Alle Religionen haben die Einsicht, dass man jetzt mit diesem unruhigen Geist allerdings denn Übungen veranstalten kann, die das zumindest minimieren. Und der Trick ist natürlich immer, gewisserweise über die Atmung und über den Versuch, die Aufmerksamkeit in der Atmung zu verankern. Aber da gibt es eine Menge kulturell unterschiedlicher. Ich glaube, im Westen, in der bürgerlichen Kultur, ist das anspruchsvolle, ruhige Lesen auch eine Form, um den Geist zu beruhigen. Ja, wenn ich anspruchsvolle Texte lese, auch die klassische Musik oder inniger Besuch von Konzerten. Es gibt viele Formen auch kulturell, wo man ja über einen längeren Zeitraum mal sich auf eine Sache einlässt. Und du hast nach den Hürden gefragt. Ich glaube, es gibt ein paar körperliche Merkmale nochmal, wo wir das pushen können. Wir wissen alle, wie Kinder reagieren, wenn man ihnen zu viel Zucker gibt. Dann können sie gar nicht mehr still sitzen. Wir wissen selber, wie wir reagieren auf bestimmte Substanzen. Ich bin großer Fan der Tee- und Kaffeekultur, aber zu viel davon ist sofort ein Risiko auch für die Konzentration. Jegliche Art körperlicher Zustände, aber auch Sorgen sind natürlich etwas, was die Konzentration zerlegen können. Ja, wer Liebeskummer hat, der ist nicht ruhig. Wer übermüdet ist oder körperliche Beschwerden hat, ist nicht ruhig.
Ich fand es ja sehr spannend, dass du dich in deinem Buch ausgiebig mit den Schuldgefühlen beschäftigt hast. Ein Thema, das ich aus meiner Biografie sehr gut kenne. Also ich bin mit heftigen Schuldgefühlen aufgewachsen. Du zitierst den Religionswissenschaftler Michael von Brück, der sagt, Schuldgefühle sind Aggressionen gegen uns selbst. Wie ist dieser Zusammenhang zwischen Schuldkonstruktion, die wir im Geist haben, und der Kreativität?
Also da haben wir im Westen natürlich im Gegensatz zu Ostasien eine große und fatale Tradition seit Luther, ja, mit dieser Idee der Schuldigkeit, aber auch die protestantische Idee, das Sakrament der Beichte abzuschaffen. Also es gibt auch in dem Sinne keine richtige Entschuldigung mehr oder Läuterung. Viele Sachen werden zu Moralfragen so plötzlich im 16. Jahrhundert. Die vorher gar keine Moralfragen, sondern einfach Geldfragen vielleicht waren, dann beeindruckt mich Nietzsche immer sehr. Er sagt ja, das schlechte Gewissen ist eine Krankheit. Er ist da natürlich etwas auf der Spur, was uns quält. Ich glaube, alleine eine Auseinandersetzung mit dieser spezifischen Kulturtradition erlöst schon ein bisschen, dass wir sehen, das ist nicht naturgegeben, sondern da gibt es große kulturelle Unterschiede. In Ostasien ist es relativ fremd. Ein schlechtes Gewissen ist ein schlechter Berater, das sagen die Therapeuten.
Und ein schlechter Gestalter des eigenen Lebens, oder?
Ja, natürlich. Wenn ich was tue, nur quasi um was anderes zu vermeiden, ist das nicht sehr schöpferisch. Es ist leicht, darüber zu reden, aber jeder hat natürlich, ich will nicht sagen seine Leichen im Keller, aber jeder hat das, wo er weiß, man ist generell schuldig geworden. Es ist die Frage, wie geht man jetzt damit um? Das Ziel kann nicht sein, ich bin generell fehlerfrei, perfekt oder schuldlos. Perfektion ist überhaupt gar kein christlicher Wert. Ein christlicher Wert wäre, wie komme ich zu einer liebevollen Lebensform, einer zugewandten, nächstenliebenden Lebensform, um das zu mildern oder um das zu minimieren. Das reicht völlig aus. Ja, ich bin sehr gegen Prinzipien und sehr gegen Perfektionismus. Das sind zwei sehr quälende, destruktive Ideen.
Ich habe in der Moderation, in der Prozessbegleitung sehr oft gemerkt, wenn wir tiefer gegangen sind mit dem Thema, vielleicht auch erst am zweiten oder dritten Tag, dass Menschen sich mit negativen Glaubenssätzen rumquälen. Ich bin ein Versager, ich habe nichts beizutragen, mich will eh keiner. Also Formen des Minderwerts und der Selbstabwertung. Das erscheint mir auch nicht gerade förderlich zu sein, um sich dann zum Beispiel mit anderen Menschen zusammen kreativ einzubringen, gemeinsam etwas Neues zu kreieren, Neues in die Welt zu bringen.
Das weißt du ja aus meinen Büchern. Ich verfolge überhaupt gar nicht groß die Spur, wie man gemeinsam etwas Neues einbringt. Ich schreibe ja immer sehr entlang dieser Schiene, die Einsamkeit, das Zurückgezogensein, die Stille ist die Quelle der Kreativität. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich als Autor oder generell ja sehr oft oder alleine meine Dinge mache. Also es gibt gewisse Ressourcen, so gesehen, die uns vielleicht helfen, diese Schuldigkeit, ich will nicht sagen loszuwerden, weil damit unterstelle ich schon, sie wäre immer da. Aber ist die Frage auch, ist das eine individuelle Schulddimension? Also habe ich Fehler gemacht, die ich bereue? Ja, damit kann ich arbeiten. Oder ist es eine allgemeine metaphysische Schulddimension, wie es gab den Holocaust und wir haben eventuell noch Strukturen, die sowas wieder ermöglichen würden? Das ist sehr viel abstrakter.
Ja, und 2000 Jahre Predigt, ich würde sagen falsche Predigt, die sagt, allein das Menschsein ist sündig, das Körperliche an sich ist böse und schlecht. Die Reinheit wird erst nach dem Fegefeuer oder im Paradies gegeben. Und was das einsame Genie angeht, ich habe gerade ein Buch gelesen von dem Wissenschaftsjournalisten Ulrich Schnabel, der sagt, dass es ein Mythos ist, dieses einsame Genie, der einsam Kreative. Er sagt, dass zum Beispiel Albert Einstein seine Theorien immer wieder mit Menschen besprochen hat, sich inspirieren hat lassen, sich hat überprüfen lassen. Selbst wenn man also in der einsamen Kammer sitzt, ist man doch angeschlossen an kollektive Kreativität, an einen gemeinsamen Schaffensprozess.
Ja, es gibt das einsame Genie gar nicht. Also da wüsste ich kein einziges Beispiel für. Also Einstein hat ja mit vielem sehr radikal gebrochen. Es gibt weniger dieser Brüche in der Wissenschaftsgeschichte. Aber ohne Max Planck und ohne diesen Sachen ist es natürlich nicht denkbar. Das heißt, wir setzen alle Dinge fort. Und wir haben auch in gewisser Weise alle Musen. Wir brauchen die Inspiration. Aber wenn ich diese Wahrnehmung habe, wenn ich diese Gespräche habe, muss ich auch was haben, was ich in diese Gespräche einbringe. Und das, was Einstein besprochen hat mit anderen, hat er als Idee gehabt und wahrscheinlich in der Stille oder wahrscheinlich in einem konzentrierten Moment. Das Soziale auch heute ist automatisch da. Was wir schützen müssen, ist der Raum des Rückzugs. Mit unseren ganzen Medien sind wir nicht mal alleine und still, wenn wir uns als Person zurück in ein Zimmer ziehen, weil wenn ich da online bin, dann ist es vorbei. Also ich meine nicht, dass einsame Genie, sondern den Konzentrationsraum der Stille, wo wir ungestört sind. Wir brauchen Ungestörtheit und dann treten wir ins Gespräch mit anderen.
Gleichzeitig scheint das ja so irre schwer zu sein. Der französische Philosoph Blaise Pascal hat diesen Satz gesagt, nämlich, das ganze Unglück des Menschen bestehe darin, dass er nicht still in einem Zimmer sitzen kann. Es braucht offensichtlich eine gewisse Überwindung. Würdest du das auch so sehen?
Das kommt darauf an, was man macht und auch ein bisschen Typsache. Es gibt Menschen, die sind geselliger als andere. Ich komme natürlich aus dem Metier als Schreiber. Da trifft man sehr viele, die nicht ganz so gesellig sind, sondern die auch bedroht sind, wenn das Überhand nimmt. Und ich kenne es selber, wenn ich an Veranstaltungen teilnehmen muss, wo man mich zu lange einspannt, dann kriege ich so leichte Fluchttendenzen. Mir reicht meist 3-4 Stunden und dann möchte ich meine Ruhe. Aber das ist Typsache. Ich misstraue nur Menschen ein bisschen, wo ich merke, sie vermeiden das Alleinsein und Ungestörtsein systematisch. Und diese Unruhe beobachtet man bei vielen. Früher war Nervosität eine Diagnose oder eine Krankheit. Und heute, das, was Jugendliche manchmal haben, das, finde ich, hat sich gesellschaftlich sehr verbreitet. Nicht allein sein, keine Stille, immer Medien laufen, nie Ruhe, beim gleichzeitigen Bedürfnis danach.
Ich habe wahrgenommen, sowohl wenn ich innere Arbeit mit anderen Menschen gemacht habe, als auch als Prozessbegleiter bei Veranstaltungen, dass das für viele Menschen tatsächlich unangenehm ist, diese Stille. Warum ist sie unangenehm? Weil das auch ein Raum sein kann, wo die Schattenseiten des Menschseins auftauchen, mit denen du dich ja in dem Buch über das kreative Leben auch beschäftigt hast, weil sie eben Kreativitätskiller sind. Können wir mal gemeinsam einen Werbeslogan entwerfen für diese Innenschau, für dieses nach innen schauen? Was ist das, was Menschen auch gewinnen können, wenn sie sich diesem etwas Unangenehmen stellen?
Ja, so ein Slogan wäre einfach immer so eine Überschrift: Es ist kompliziert.
Was ist gemeint? Was ist kompliziert?
Naja, das mit dieser Innenwelt und mit den inneren Stimmen, diese Schwermut oder dieses Düstere, was da ist, das ist viel zu existenziell im Menschen verankert, als dass man das nur den Psychologen oder Psychiatern überlassen könnte. Obwohl das hilfreich ist, diese ganzen psychologischen oder Coaching-Methoden, es ist die Frage, hindert es einen im Leben oder kommen wir klar damit? Ziel wäre nicht, es abzuschaffen, sondern nur so klarzukommen. Wir wissen, die Isolierzelle und die Isolationshaft ist eigentlich eine Art Foltermethode, weil der Mensch ist ein soziales Wesen. Aber der Wechsel von Innehalten und überhaupt die Übung des Innehaltens wird ja nur relevant eigentlich in religiösen Kreisen. Weltlich zugewandte Leute haben eigentlich gar keine groß weitergehenden Gründe, sich ihren inneren Stimmen zu stellen.
Vielleicht lautet der Werbeslogan dann: Es ist kompliziert, aber du kannst Klarheit gewinnen. Komm mal klar.
Komm mal klar ist mir zu salopp. Ich glaube, wir reden hier sowas, was halt tatsächlich auf keinen Fall in Werbeslogan oder Claims passt, obwohl wir eine Sehnsucht danach haben. Ich würde auch immer betonen, es kann nicht ganz weggehen. Innerhalb des Lebens, innerhalb dieser Existenz, finden wir nicht einfach durch ein paar Tricks das Paradies und haben es dann. Aber in uns bleibt heimlich dieser Kinderwunsch nach dieser Erlösung. Buddhisten würden das Erwachen nennen, wir wissen, wie wenige das erreichen. Christen würden sagen, ja, naja, das ist außerhalb des Lebens. Also vor dem Tod, so halt den Ball flach oder sei zufrieden. Ich mag diese Ideen der inneren Arbeit und dieses Ganze, wobei man sehr aufpassen muss, dass man sich nur um sich selbst kreist.
Und was letztlich ja auch nur der Selbstoptimierung dient. Dahinter verbirgt sich dann der Glaubenssatz, so wie ich bin, darf ich nicht bleiben. Ich muss besser werden. Das setzt alte Abwertung mit neuen Mitteln fort.
Genau, da brauchen wir sicher Begleiter oder Exerzitienmeister oder was auch immer, die uns auf was stoßen. Dialog ist dann, glaube ich, ein schönes Wort, so richtig Martin Buber-haft tief gedacht. Im Austausch bleiben werden wir merken, naja, also andere strugglen auch, andere haben auch mit Unruhe zu tun. Und ich muss mich auch nicht zu wichtig nehmen in diesem Spiel. Bei Teresa von Avila ist es ja so, diese Vorstellung der inneren Zimmer und inneren Burg und inneren Kammern. Und sie sagt, es gibt erstmal 7 Stück grundsätzlich. Und wir durchlaufen diese inneren Räume, der Weg nach innen führt dann zu Gott. Die Gefahr ist aber, wenn wir den innersten Raum nicht erreichen, wo wir denn in ihrer Begrifflichkeit Gott begegnen, dann kreisen wir nur um uns selbst.
Oder wir verzweifeln, werten uns dann wieder ab und sagen, auch das habe ich nicht geschafft. Ich möchte aber nochmal einen anderen Begriff reinbringen, den Begriff der Schönheit und des Gestaltens von Schönheit. Das sind ja 2 Dinge, die dir offensichtlich sehr wichtig sind.
Ja.
Ich habe von dir gelernt, gestalten heißt, etwas bewusst in Form zu bringen. Du betonst, wie wichtig es auch im Alltag ist, da, wo wir es können, eine schöne Umgebung, ein schönes Setting zu gestalten. Mich hat das an die Philosophie des Feng Shui erinnert, Feng Shui geschrieben, und ich habe nochmal nachgelesen, das heißt übersetzt, den Himmel und die Erde beobachten. Diese bewusste Beobachtung, das ist der zentrale Punkt. Meine Frage lautet, wie kann man diese Philosophie des Feng Shui, ich weiß nicht, wie weit du damit vertraut bist, wie kann man diese Schönheitsgestaltung, diese bewusste Gestaltung nutzen, wenn Menschen zusammenkommen, um sich zu begegnen, um zu lernen, um etwas zu schaffen?
Ich kenne die Lehre überhaupt nicht, also außer nur vom Namen, aber wir haben äußere Formen, die geben der inneren Freiheit Halt und einen Rahmen. Wir sind nur frei in einem bestimmten Rahmen. Im Sozialen gesehen, wenn wir die Form gestalten und wenn ich Ordnung schaffe und Schönheit schaffe, hat das immer Wirkung über diesen Raum hinaus. Das heißt, wenn ich dich einlade und serviere dir Tee, wirst du das alles bemerken. Ob das sorgfältig ist, was das für ein Porzellan ist, so, das hat alles eine Wirkung auf dich oder uns und dann auch unsere Kommunikation. Wir haben in der Pädagogik natürlich hier totale blinde Flecken, wenn man sieht, wie schäbig Schulen sind, wie hässlich Kindergärten sind, wie hässlich Universitäten oder Hochschulen sind. Wir denken, auch der hässlichste Raum mit Neonbeleuchtung und Durcheinander wäre geeignet für Bildungsprozesse.
Leider gilt das auch für manchen Konferenzsaal.
Das gilt für sehr viele Konferenzsäle und wir sind natürlich deswegen oft enorm betört, wenn wir das mal in schön erleben, weil das gibt's ja auch alles. Ich war auf einer Tagung in einem Kloster Norditalien. Das hat schon was Atemberaubendes, aber es hat auch Einfluss auf die Kommunikation. Und ich bin großer Fan des Schaffens von äußerer Ordnung und Formen und Formbewusstsein vor allem. Welche Richtung das hat, das möchte ich gar nicht groß vorgeben. Die ostasiatische Raumlehre, die du angesprochen hast, versucht das ja zu systematisieren oder mit spirituellen Themen zu arrangieren. Kenne ich mich nicht aus, aber ich unterstelle einmal, dass Lehren, die darüber nachdenken, auch eine gewisse Tradierung und Erkenntnis erzeugen. Man kann nicht drei Regeln rausnehmen, die klingen dann relativ absurd. Allerdings, ich schreibe ja auch gerne über Peter Zumthor, dann haben wir einen Architekten, der das natürlich hochgradig in der Meisterschaft beherrscht.
Weil er das Innere und das Äußere verbindet, weil er innere und äußere Räume zusammendenkt.
Ja, innerer und äußerer Raum sind in dem Sinne gar nicht so stark getrennt. Ich meine, es gibt nochmal diesen Zwischenbereich unserer Kleidung, wo wir schon wissen, dass diese zweite Haut, mit der wir uns da umhüllen, hochgradig uns formt und unsere Haltung auf unseren Körper Einfluss nimmt. Und natürlich, ich meine, die Schuhe, die ich trage, verbinden mich mit dem Boden. Also wenn man das mal alles ein bisschen tiefer durchdenkt, alles, was ich mir an die Wand hänge, strahlt auf mich zurück, weil es immer im visuellen Feld ist. Wir haben aber heute sehr viel Oberflächenästhetik, wo wir denken, ja, rotes Sofa, rotes Bild und so, das machen wir alles so. Sobald man sich da reinbegibt in die Formen und die Wirkung dieser Formen, werden wir sensibler und fangen an, auch das bewusster zu prägen. Die Keramiker in Japan sagen, die einfachste Form des Keramikers ist eine Teeschale. Aber vor dem 50. Lebensjahr sollte sich gar kein Keramiker wagen, daran eine zu machen, weil es fehlt die Erfahrung. Für diese einfachste aller Formen. Bei uns ist schnell Wow-Effekt oder äußere Form in Bezug auf die Architektur, in Bezug einen Raum zu kreieren, der Einfluss auf das Innen nimmt. Also man hat es in der Regel bei Sakralbauten, aber wir haben es in der eigenen Wohnung sofort und deswegen betreten wir mit einer großen Erkenntnis die Wohnungen anderer Menschen, weil wir sehen das erweiterte Porträt dieser Person vor uns. Wir sehen ein Psychogramm bei allem, was wir dort sehen. Ob man eine Sensibilität dafür hat oder nicht. Es gibt Leute, die übersehen alles, aber das ist denn eine wenig Aufmerksamkeit auf die Dinge.
Du bringst die Sinnlichkeit rein, du bringst das Wahrnehmen rein. Du bist ja selber auch oft bei Veranstaltungen, bei Lesungen bist an der Universität. Mein Eindruck ist, dass viele Veranstaltungen, wo Menschen zusammenkommen, sehr kopfgesteuert sind. Also es geht um Informationen, Fakten, Analysen, am besten ganz viel, weil man dann denkt, dann hat man viel geschafft. Was fehlt aus deiner Sicht?
Das kann ich so schnell gar nicht so sagen.
Du kannst es langsam sagen.
Also da müsste man tatsächlich länger drüber nachdenken. Also als ich zum ersten Mal an der Bauhaus-Universität in Weimar war, habe ich gemerkt, dass die Bauhaus-Idee wird uns schnell ja so verkauft, sehr reduzierte Form, so eine Art kruder Minimalismus, gerade Linien, alles ist quadratisch. Und das ist aber überhaupt gar nicht die Idee und der Zauber dieser Architektur. Es gilt schon, dass der Funktionalismus im Vordergrund steht, aber zur Zeit der Bauhauskünstler, Paul Klee, alle, die dort gelehrt haben, da ist Funktion natürlich überhaupt gar nicht so was Eindimensionales, wie wir das heute denken. wenn man die Raumproportion dieser Räume sieht oder das Licht in diesen Räumen oder die Türen oder selbst die Türklinke, das ist ein reines Glück. Also das ist hoch inspirierend. Wir sind heute sehr praktisch, aber das verkürzt auch viel. Also ein leerer Raum mit Stühlen drin und Tisch ist eigentlich kein Konferenzraum. Er ist kein Raum für Kommunikation. Uns fehlen auch schlicht da Ressourcen und Zeit und vielleicht Aufmerksamkeit. Ich finde es am fatalsten in den Schulen, weil wir haben so viel Reichtum überall in den Städten, aber die Schulen verkommen und sind die hässlichsten Bauten. Und da frage ich mich, warum? Eigentlich müssten die Kindergärten und die Schulen die schönsten Orte einer Stadt sein, neben der Kirche.
Vielleicht lernt man ja ganz nebenbei, dass es nicht um Menschenbildung, um Herzensbildung, um umfassende Bildung geht, sondern um pure Funktionalität, um Funktionieren im Sinne von wirtschaftlich produktiv sein.
Ja, man sieht den Räumen oft den Geist an, natürlich. Aber auch eine alte Bank ist schön, im Sinne von Sparkasse. Ich versuche, eine Aufmerksamkeit zu lenken auf diese schönen Orte, um die zu schützen, weil es gibt die ja. Und wir finden heute eine alte Fabrik, die 100 Jahre alt ist, schöner als ein neu gebautes Wohnhaus, weil es wirkt wärmer, obwohl es war rein funktional gedacht. Und da hoffe ich auf Gegenbewegungen oder andere Akzente.
Du betonst immer wieder den Wert von Dranbleiben, eine gewisse Hartnäckigkeit, eine gute Arbeitsdisziplin. Ich beziehe das mal auf Veranstaltungen, die so etwas sind wie Mikrokosmen der menschlichen Gesellschaft. Ich habe mal eine Teilnehmerin bei einer Umweltkonferenz sagen hören, dieser Fleiß bringt uns noch um. Immer mehr machen, viel machen, um zu beweisen, dass man nützlich ist. Wo ist aus deiner Sicht dieser schmale Grat zwischen einer gepflegten, kultivierten Produktivität und dieser kompensatorischen Überproduktivität, die wir entfalten?
Ja, es sind unterschiedliche Quellen, aus denen das schöpft. Es gibt bei Ignatius ja diese Idee, die Unterscheidung der Geister. Also man soll unterscheiden, aus welchem Geist etwas kommt und gemacht ist. Der blinde Aktionismus soll nur die Unruhe vertreiben. Und was dabei rauskommt, ist natürlich oft Blödsinn. Wer zu viel über Geld nachdenkt, wer sein Geld maximieren will, das ist keine heilsame Quelle. Ja, das ist nur eine Maximierung, eine Profitmaximierung. Man sieht, was die Leute oder viele Leute, die viel Geld haben, leider denn damit tun. Hingabe an Arbeit ist gut, die Aufgabe in der Arbeit ist eher was Pathologisches. Oder wir machen es heute zu Pathologischem. Man kann viel tun und viel arbeiten, wenn man das Bewusstsein behält, wie durch die Kirchenglocken unterbrochen. Das ist nur weltlich. Das ist nicht so wichtig eigentlich.
Ein anderer Begriff für die Geister, die du genannt hast, wäre Haltung, also der innere Ort, von dem man aus handelt und spricht. Wir haben am Bodensee das Projekt MaisLab, das ich kuratiere. Da geht es darum, eine nicht oberflächliche Begegnungs- und Veranstaltungskultur zu kultivieren. Wir haben immer gesagt, dass die innere Haltung bestimmt, was dann nach außen sichtbar wird. Dass das Handwerk davon abhängt, von welchem inneren Ort aus ich handle. Wenn du die innere Haltung, die förderlich wäre für kreative Veranstaltungen, wenn du die mal auf den Punkt bringen solltest, was wäre das für eine Haltung?
Wir heißen ja auch deswegen innere Haltung, weil ich die nicht mit so einem Schild hochhalte. Also wenn ich auf ein Schild schreibe, ich bin selbstlos, ist das ein ziemlich egoistische.
Das wäre echt ein spiritueller Witz des Jahres.
Genau, deswegen ist das was Stilles, wo ich als Autor natürlich weiß, ich, die Leute sind dann allein mit meinen Büchern und können innerlich mal überlegen oder innehalten. Und ich diskutiere das ja auch furchtbar gerne, wie jetzt mit dir. Ich würde mal sagen, wenn es in Claim passt, dann sind wir schon auf dem Weg der unzulässigen Vereinfachung.
Ich kann ja mal sagen, was bisher auftauchte, wenn wir diese Frage besprochen haben. Das ist eine innere Haltung, die sagt, ich kann Räume öffnen und halten, die den Menschen dienen, in denen sie sich entfalten können. Ich kann eine gute Gastgeberschaft kultivieren. Ich kann ernsthaft an den Menschen interessiert sein, die kommen und auch immer wieder darüber nachdenken, aus welchem Grund ich eigentlich diese Veranstaltung mache. Was ist der Sinn? Das sind Aspekte, die bisher aufgetaucht sind, ohne Claim und ohne Schild in der Hand.
Ich finde, wir können sicher so Worte oder so Assoziationsräume oder Worte, Begriffe sammeln. Ich finde, was fehlt, ist zum Beispiel im sozialen Umgang eine gewisse Zärtlichkeit oder eine gewisse liebevolle Geste. die sich wirklich in Mikromomenten zeigt, die so im Kleinen stattfindet. Wenn ich irgendwo einen Raum betrete oder irgendwo reinkomme und ob ich mich willkommen fühle oder nicht, das liegt oft an ganz kleinen Gesten. Und wir wissen, wir sind in der Servicewüste Deutschland. Also wenn ich so als Bittsteller ein Restaurant betrete und versuche, dort etwas zu essen zu bekommen, und dann wissen wir manchmal, auf welche Leute wir auf der anderen Seite denn stoßen, die so sind wie früher die Beamten bei der Reichsbahn irgendwie, wo wir an so einem hochstaatlichen Unternehmen vielleicht teilnehmen durften und erduldet wurden.
Ich stelle den Antrag, eine Bestellung für ein Essen aufgeben zu dürfen.
Genau. Wobei, mir ist jede unfreundliche Kellnerin lieber, als wenn mir irgendeiner sagt, das müsste ich auf einem Tablet jetzt digital machen. Da würde ich sagen, meine altmodische, analoge Leidenschaft, also das geht mir zu weit, als dass Maschinen das jetzt übernehmen. Dann lieber unfreundliche Menschen, weil es sind noch Menschen. Die äußeren Formen, wie das die US-amerikanische Kultur gut kann, so eine Art Höflichkeit, die ist zwar oberflächlich, aber ungeheuer hilfreich und ungeheuer sympathisch in der Erstbegegnung. Alle sind freundlich. Und da denkt man, wow, also man ist schockiert hier als Deutscher, dass es das gibt. Es ist aber hilfreich, das Äußerliche zu reglementieren, wie ein Dresscode, wie Verhaltensweisen, ist erstmal hilfreich und vieles davon kann auch zur inneren Haltung werden. Es ist schwieriger, eine innere Haltung vorzuschreiben oder es versuchen und dann soll die quasi automatisch nach außen kommen.
Meine Begrifflichkeit wäre, eine Haltung zu kultivieren. Das heißt zum Beispiel, sie zu üben, aus eigenem Antrieb heraus, weil es mir zum Beispiel als Host Freude macht, wenn Menschen in den Räumen, die ich eröffne und halte, wachsen können, wenn sie aus sich herausgehen, wenn sie Freude haben, wenn sie merken, dass sie dort so sein dürfen, wie sie sind. Das hat also auch den Aspekt der psychologischen Sicherheit. So würde ich das bezeichnen, kultivieren und nähren. Aber vorschreiben, das geht nicht.
Ja, ich streite auch gern mit Studierenden darüber. Nehmen wir mal eigener Antrieb. Also du hast einen eigenen Antrieb für irgendetwas. Sobald ich darauf Einfluss nehmen möchte, ist das aber nicht mehr dein eigener, sondern etwas anderes. Ich sage den Studierenden immer, mich interessiert überhaupt gar nicht, ob sie lernen oder nicht. Oder welche Noten sie haben. So, das ist auf ihrer Seite. Aber ich arbeite gerne mit denen, die was lernen wollen. Aber nicht für mich. Wenn sie nicht wollen, interessiert mich das gar nicht. Es ist gar nicht meine Verantwortung, wenn sie das nicht wollen. Weil das ist ja ihr Leben und ihr Lernen. Ich muss die nicht motivieren. Das sind ja Erwachsene. Das ist nicht mein Metier. Ich muss was anbieten denen, die wollen.
Das würde ich auch so sehen. Das ist ein Angebot und eine Einladung. Und natürlich freue ich mich, wenn Menschen sagen, oh ja, das ist ja eine interessante Einladung. Und für manche ist es in einem bestimmten Moment halt nichts und das ist auch okay. Frank, ich würde gerne zum Schluss nochmal etwas anderes fragen. Manche Veranstalter bieten ja an, wir organisieren für euch das perfekte Event, den perfekten Tag, a perfect day. Ist das überhaupt erstrebenswert? Und wo verläuft diese feine Linie zwischen der Liebe zum Detail, die du auch schon angesprochen hast, und einem kalten Perfektionismus?
Also man kann das Interieur und die Umwelt gestalten. Man kann sich versuchen, sehr fruchtbare Gedanken zu machen über Rückzugsmöglichkeiten, über genug Pausen, über gute Verpflegung, über nämlich Rücksicht auf die Ernährungsweisen der Leute. Und das spüren die Leute. Ja, sie spüren auch, wenn ich vorbereitet bin. Sie spüren, wenn ich ein gutes Handout-Material habe. Ich würde darüber hinaus gar nicht viel versuchen, sondern ich fühle mich willkommen, wenn das alles gut vorbereitet wirkt oder vorbereitet ist, ohne zwanghaft zu sein. Deswegen glaube ich, meide ich viel dieser Anglizismen. Mein Albtraum ist das Wort Speaker. Also zum Beispiel, so, ich bin mit vielem da auf Kriegsfuß, weil das ist aus einer inszenierten Kultur. Ich glaube, es wird sich viele Gedanken gemacht, aber gar nicht unbedingt um das Richtige bei dieser Veranstaltungskultur.
Was wäre das Richtige?
Manche Leute interessiert vielmehr, ist der Stuhl, auf dem ich sitze, halbwegs bequem? Oder habe ich einen Tisch? Oder ist die Raumbeleuchtung gut? Das sind viel dringlichere Fragen als alberne Kennenlernspiele, als diese ganze durchamerikanisierte, psychologisierende, mich zu einem Kind machende Umgangsweise. Ich mache das alles nicht und ich mag das alles nicht. Weil denken wir so, ja, ich bin Erwachsener. Ich werfe keine Bälle hin und her, um mir einen Namen zu merken. Ich merke mir diesen Namen sowieso nicht und es interessiert mich auch gar nicht weiter. Aber ich weiß, dass da natürlich Pädagogen, Erlebnispädagogen völlig anders drüber denken. Das ist aber dann nicht mein Metier.
Ich denke da auch anders drüber. Denn wenn das auf eine Zwangsbespaßung hinausläuft, dann setze ich vielleicht Menschen unter Gruppenzwang, die mehr Individualität oder mehr Rückzugsräume brauchen. Ich versuche aber auch denjenigen ein Angebot zu machen, die Schwierigkeiten haben, wildfremde Menschen, mit denen sie für ein paar Tage zusammenkommen, zu vertrauen und mit ihnen in Kontakt zu gehen. Menschen kommen ja nicht nur mit der Freude und Neugier zur Veranstaltung, sondern auch mit Angst. Werde ich gewollt? Wie finden mich die anderen? Lehnen die mich vielleicht ab? Deswegen ist es mir wichtig, einen sicheren Raum zu schaffen, wo man zwanglos, und das ist das wichtige Wort, miteinander in Kontakt treten kann. Das ist für mich das Gegenteil von Spielchen.
Genau, wir haben ganz einfache psychologische Regeln. Wir wissen, dass wir, wenn in einer normalen Vorstellungsrunde jeder mal etwas gesagt hat oder sagen konnte in so einem Blitzlicht, dass dann natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Leute Beiträge leisten, sehr viel höher ist. Das wäre auch dumm, das nicht zu tun. Ich bin ironisch spitz oft gegen diese Verkindlichungen unter Erwachsenen, aber es ist ja auch nicht das, was ich in der Regel anbiete, ja, oder woran ich teilnehme. Ich bin wirklich ein großer Fan des normalen guten Vortrags und genieße, wenn Leute eine gute Sprache haben und gebildet sind. Aber mir ist schon klar, dass das altmodische Vorlieben sind. Ich treffe aber allerdings auch unter Studierenden immer wieder sehr viele, die das genauso mögen. Vielleicht kommen die aber auch zu mir denn, ne?
Wenn du kein Speaker bist, was bist du dann, wenn du vorträgst?
Also ich werde ja gezielt eingeladen für bestimmte Themen, über die ich sprechen soll, weil ich mich damit beschäftige. Also ich bin, was auch immer, Vortragsredner, ich präsentiere Bücher, ich stelle mich dem Dialog. Aber rhetorisch bin ich ja zum Beispiel relativ desinteressiert. Speaker ist natürlich jetzt die Abstraktion, also man wird ausgebildet für auf die Bühne stehen. Unabhängig davon, hat man überhaupt eine Expertise oder irgendwas zu sagen? Das ist die Perversion des Speaker-Begriffs.
Das ist ein rhetorischer Verpackungskünstler, vielleicht sogar für nur heiße Luft.
Ja.
Letzte Frage, Frank. Zur buddhistischen Lebensphilosophie gehören ja diese vier Aspekte. Akzeptieren, loslassen, innehalten, handeln. Wie würdest du das in Veranstaltungsformaten einbinden?
Das sind ja gar nicht nur buddhistische Sachen, die du ja nennst, sondern die könnte man auch für andere Weltreligionen erstmal in Anschlag bringen. Die gehören erst einmal in die Welt der Rituale und der Tradition. Auf der anderen Seite eine hohe Aufmerksamkeit auf die Gesprächskultur oder eine Teilnehmerorientierung oder eine Sensibilität für soziale Prozesse, von denen du viel erzählt hast, ist natürlich gute Pädagogik. Also der gute Pädagoge oder gute Veranstalter hat ja eine Sensibilität nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für Rahmenbedingungen für diese Dinge. Und ich würde den ganz alten Begriffen geisteswissenschaftlicher Pädagogik umschreiben.
Und zwar?
Ja, wir brauchen eine Ernsthaftigkeit des Umgangs miteinander. Ja, wir brauchen Bewusstsein davon, dass die Teilnehmer Erwachsene sind und kein Klientel sozialer Arbeit. Was oft verwechselt wird, Menschen spüren, wenn sie ernst genommen werden. Und wir brauchen Leute vorne, die etwas einbringen und zu vermitteln haben. Das muss einen Grund geben, dahin zu gehen. Das kann ich jetzt nicht über alle Formate gleich sagen, weil ein Treffen der anonymen Alkoholiker ist was ganz anderes als ein Kurs über Gesprächstechniken. Ich würde die Methoden und die Atmosphäre sehr stark daran anpassen, was ist eigentlich der zu vermittelnde Inhalt? Auch wer ist die Zielgruppe? Sind die 14 oder 73? Ist es eine katholische Weiterbildung über Mystik? Oder ist es, wie spare ich Steuern? Und da muss alles ganz anders aussehen, wenn ich so operiere.
Frank, wir beiden haben jetzt in diesem Gespräch immer wieder die Berührungspunkte abgetastet zwischen deiner Perspektive, die geprägt ist von dieser stillen Arbeit, dieser kreativen Arbeit allein im stillen Kämmerlein, und meiner Perspektive, das Zusammensein von Menschen, gute Veranstaltungs- und Begegnungskultur. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Ich habe es erlebt als ein sich gegenseitiges Befruchten und nicht ein Ringen miteinander. Und ich möchte dir einfach herzlich danken, dass du dich darauf eingelassen hast.
Wir haben, glaube ich, ganz unterschiedliche Perspektiven auf Ähnliches. Und was ich bei dir raushöre, ist natürlich, dass dein Interesse oder Kompetenz auf Veranstaltungen und sozialen Dimensionen liegt. Ich benutze, glaube ich, manchmal etwas andere Begriffe oder nutze andere Quellen für das Gleiche, aber ich wüsste jetzt keinen Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung wären, in dem Sinne, dass da kein Konsens auf einer Handlungsebene wäre. Also von daher war das angenehm. Ich wusste nicht, welche Perspektive du einbringst, aber jetzt weiß ich's.
Vielen Dank für deine Offenheit und für diesen produktiven, kreativen Dialog. Herzlichen Dank, Frank Berzbach.
Danke für die Einladung und das Gespräch.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.